Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich musste während den Versen und den Liedern, die wir gesungen haben bzw. gehört haben, als Illustration quasi an meine liebste Footballmannschaft denken. Und zwar haben die vor dieser Saison gedacht, dass sie im Rennen um die Playoffs sind. Wer sich nicht so gut mit Football auskennt, sind wahrscheinlich die meisten. Das heißt, von 32 Mannschaften haben sie sich so im Bereich von 9. bis 16. Platz gesehen. Während neutrale Beobachter eher so davon ausgegangen sind, naja, ungefähr 30 trifft es wahrscheinlich ganz gut. Saison hat angefangen, man hat ein Spiel gewonnen, 7 verloren. Und man erkennt, naja, wahrscheinlich ist 30 doch eher die richtige Einschätzung. Wenn man sich richtig eingeschätzt hätte von Anfang an, hätte man verschiedene Dinge anders gemacht, als man sie getan hat. Man hätte erkannt, dass man das Alte, das was gerade da ist, einreißen muss und was Neues aufbauen muss, weil mit dem Alten kein Start zu machen ist, weil es nicht gut genug ist. Und genauso ist es wichtig, dass diese Botschaft, die wir gehört haben aus den Versen, bei uns ankommt. Dass unser Zustand, wenn man das mit diesem Wort ausdrücken möchte, einfach wirklich erbärmlich ist. Und dass nur Gottes Erbarmen etwas aufbauen kann in unserem Leben, was Bestand hat. Und dass, wenn wir uns selber irgendwie durchschlagen wollen, naja, dass wir dann halt im Tabellenkeller unterwegs sind. Der Prediger Walter Knight erzählt folgende Anekdote. Und zwar war da eine Frau, das muss schon, keine Ahnung, ich schätze mal 19. Jahrhundert oder so gewesen sein, die so übers Land gezogen ist und Fäden, Knöpfe und Schuhriemen verkauft hat. Und immer wenn sie an eine Kreuzung gekommen ist, an der kein Schild stand, hat sie so einen Stock genommen und hochgeworfen. Und je nachdem, wohin der Stock gezeigt hat, da ist sie dann hingegangen. Eines Tages kam sie wieder an so eine Kreuzung und sie war da auch nicht allein, es kamen da noch andere Leute vorbei und sie hat den Stock hochgeworfen, genommen, nochmal hochgeworfen, genommen, nochmal hochgeworfen. Und dann fragt sie irgendwann jemand, ja, warum wirfst du den Stock denn immer wieder hoch? Naja, der zeigt halt immer nach links, aber ich will gern nach rechts. Und so hat sie den Stock immer weiter hochgeworfen. Manchmal merkt man das ja, wenn man so vor trivialen Entscheidungen steht, man weiß nicht, macht man das, kann man eine Münze werfen. Und wenn man dann sieht, die Münze hat für das entschieden, dann weiß man, dass man das eigentlich doch nicht wollte, sondern das andere. Und so kann man manchmal auch erkennen, was man eigentlich möchte. Bei dieser Frau war es halt offensichtlich so, dass sie so ihre Methode hatte, ja, sich bestimmen zu lassen, aber letzten Endes dann doch ganz gut selbst wusste, was sie wollte. Es geht heute um die Heilung eines Aussätzigen und den Text aus Markus 1 werde ich gleich vorlesen, ihr könnt schon mal mit aufschlagen. Und wenn man das jetzt so hört, ja gut, Heilung eines Aussätzigen, kann man hier, und ein Stück weit ist das vielleicht auch berechtigt, mit geringen Erwartungen hier sitzen und sagen, ja okay, also ich habe jetzt keinen Aussatz und du bist auch nicht Jesus, der jetzt heilen könnte, was auch immer für Probleme da sind. Also wo ist jetzt die Relevanz von diesem Text? Und die Relevanz ist, dass in diesem kurzen Abschnitt geistliche Themen vorkommen. Besonders das Thema des Willens. Und so geht es heute um Gottes Willen und unseren Eigenwillen. Ich lese aus Markus 1, Verse 40 bis 45. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sag niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass Jesus, nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Wunder waren neben der Lehre, der Ausbildung der Jünger und dem Weg zum Kreuz einer der vier Hauptbestandteile von Jesu Dienst. Die Zeitgenossen von Jesus haben über seine Jünger gestaunt und die Jünger haben seine Wunder überliefert und aufgeschrieben, damit auch diejenigen, die Jesus nicht begegnet sind, wissen, was er für außergewöhnliche Macht hatte. Bisher haben wir von Heilungen von verschiedenen, nicht genauer genannten Krankheiten gelesen und auch von Dämonenaustreibungen. Die Dämonenaustreibungen haben angezeigt, dass Jesus die Macht des Teufels bricht. Und eine wichtige Lektion in Bezug auf Jesu Wunder war bisher schon, dass es bei dem, was er konkret tut, also mal berührt er die Menschen, mal spricht er ihnen etwas zu, nie um eine Technik ging, sondern dass seine konkreten Taten einfach Zeichen waren und dass seine Macht nicht von irgendeiner Technik abhängig ist und dass wir uns genauso wenig Jesu Techniken abschauen können, um seine Wunder zu imitieren. Ich lese nochmal Verse 40 bis 42. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Wir sehen hier die Reaktion oder wie der Aussätzige Jesus begegnet. Wir sehen, er hat eine Haltung von Respekt, von Ehrerbietung, von Unterwerfung. Er kniet sich vor Jesus nieder. Und was er sagt, ist erstaunlich. Und auch das zeugt irgendwie von einer klaren Sicht, wen er da vor sich hat. Er macht seine Heilung nicht davon abhängig, ob Jesus die Macht dazu hat. Das unterstellt er ganz selbstverständlich. Er sagt, wenn Jesus es will, dann wird er geheilt werden. Und eigentlich kann man das nur über Gott sagen. Von Gott ist es klar, was er will, das kann er auch tun. Und so erkennt dieser Mann, dass Jesus eben im Auftrag Gottes unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei deinen Problemen, woran du eher zweifelst, ob du daran zweifelst, dass Gott wirklich was tun kann in dieser Welt, wo scheinbar alles durch Ursache und Wirkung bestimmt ist, oder ob du eher zweifelst, ob er dir auch wirklich helfen will. Gott bezeugt in seinem Wort seine allumfassende Macht. Ganz ähnlich wie der Aussätzige drückt es Hiob in Kapitel 42, Vers 2 aus, nachdem er Gott erst für viel zu klein gehalten hat und viel zu klein von Gott gedacht hat. Und dann lernt er ihn kennen und das Fazit davon ist, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Und genauso bezeugt Gott auch von Anfang an seine guten Absichten mit den Menschen. Wie er die Erde geschaffen hat, wird in 1. Mose 1, Vers 31 beschrieben. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. In Bezug auf die Rettung bezeugt er seinen guten Willen mit den Menschen in 1. Timotheus 2, Vers 4, wo es von Gott heißt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eine schöne und erfreuliche Zusage. Aber auch hier müssen wir hören, wenn es da heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann heißt das erstmal, dass wir von Natur aus in einem Zustand sind, dass wir Errettung brauchen. Das heißt, deutlicher ausgedrückt, wenn wir noch nicht umgekehrt sind, dann sind wir auf dem Weg zu unserem Untergang. Und ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass auch das, was wir über die Schöpfung gelesen haben, heute nicht mehr zutrifft, dass da einiges entstellt ist durch uns Menschen. Zu den Gläubigen sagt Gott in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also von Anfang an mit der Schöpfung hatte Gott gute Absichten. Wo die Menschen jetzt alles verdorben haben, hat er immer noch gute Absichten. Er möchte sie rausretten aus dem, worin sie sich selbst gebracht haben. Und er möchte uns führen auf jedem Schritt unseres Lebens, sodass alles, was in unser Leben tritt, uns zum Guten dient. Was bleibt da noch übrig? Gott hat in allen Dingen einen guten Willen mit uns. Und das ist die erste Lektion über den Willen, die wir heute mitnehmen wollen, daraus, dass Jesus hier sagt, ich will. Gottes Wille ist immer gut für uns. Aussätzige haben damals am Rand der Gesellschaft gelebt. Es war nicht aus Grausamkeit, aber weil die Krankheit ansteckend war, mussten die Aussätzigen außerhalb von der Stadt leben, damit eben sich ihre Krankheiten nicht weiter ausbreiten. Sie waren auch rituell unrein und auch deswegen wurden sie so ein bisschen für zumindest verdächtig gehalten von ihren Mitmenschen. So ein Stück weit, ja, standen sie im Verdacht, besonders schwere Sünder zu sein. Das hat sich wohl auch aus Stellen ergeben, wo Gott Menschen im Alten Testament durch Aussatz straft, zum Beispiel Miriam oder den König Uzzia. Aussatz meint so eine ganze Reihe von Hautkrankheiten, die den Menschen entstellt haben. Genauer nachlesen kann man das in 3. Mose 13 und 14. Vielleicht ist unser Mediziner da mal interessiert, genauer nachzulesen und das aus der Sicht zu analysieren. Es gibt da verschiedene Kennzeichen, also nicht jede Hautkrankheit war direkt Aussatz, sondern da werden verschiedene Merkmale genannt, wie man Aussatz von ungefährlichen Hautkrankheiten unterscheiden kann. Liest sich sehr erstaunlich und auch interessant, was Gott schon in so einer sehr, sehr frühen Zeit da einfach offenbart hat. Kriterien, die genannt sind, da ist, ob es um sich greift oder nicht, ob es Vertiefungen gibt in der Haut, ob es wuchert, welche Farbe die Haut hat, welche Farbe die Haare haben, die da in dem Bereich sind, wo die Hautkrankheit ist. Jedenfalls, wenn dann festgestellt wurde, ja, das ist eine sehr gefährliche Krankheit und wenn er unter Menschen ist, dann breitet sich das überall aus, dann war Folgendes, ja, die Konsequenz. 3. Mose 13, Verse 45 bis 46. Und der Aussätzige, an dem das Mal ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. All die Tage, die das Mal an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er. Allein soll er wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Also wie gesagt, nicht aus Grausamkeit, aber eben zum Schutz der Gesellschaft. Aber für die Leute, die aussätzig waren, war das natürlich schon ein bitteres Los, so quasi von allem ausgeschlossen zu sein. Was lesen wir dann von Jesus? Ich denke, hier ist es auf keinen Fall Zufall, dass er den nicht einfach nur durch ein Wort heilt, sondern wir lesen, er rührte ihn an. Es ist immer wichtig zu unterscheiden, wenn Jesus sich damals mit den religiösen Autoritäten auseinandergesetzt hat, geht es um das Gesetz oder geht es um Tradition? Im Gesetz steht nichts darüber, was passiert, wenn man einen Aussätzigen anfasst. Aber nach der Tradition hat sich Jesus hier unrein gemacht, indem er diesen Aussätzigen anfasst. Aber der verständige Leser, auch wenn er vielleicht Jude ist und das so ein Stück weit im Hintergrund hat, erkennt doch, okay, wenn Jesus bei dem Aussätzigen diese Krankheit besiegt, dann wird es ja wohl kaum so sein, dass er sich selbst damit angesteckt hat. Denn er hat sich ja als stärker als diese Krankheit erwiesen. Nach dem, was man damals im Judentum geglaubt hat, konnte nur Gott selbst Aussätzige heilen oder Tote auferwecken. Also es gab damals Leute, die auch irgendwie, von denen es heißt, dass sie Wunder getan haben. Wir haben schon über Exorzisten gehört und gelesen und ihre Erfolge bzw. Misserfolge in der damaligen Zeit. Aber das war einfach unerhört. Das kannte man nicht, dass ein Aussätziger geheilt würde. In der ganzen jüdischen, aber auch heidnischen Literatur der Zeit gibt es keine Berichte über die Heilung von Aussätzigen. Und in der jüdischen Erwartungen war es so, dass diese Krankheit des Aussatzes erst im messianischen Reich ein Ende finden würde. Und das ist natürlich ein weiterer Fingerzeig, und diese Fingerzeige sind ja in den Evangelien ganz, ganz deutlich, die Stück für Stück den Leser dahin führen, jawohl, Jesus, das war nicht nur ein Wunderwirker, das war nicht nur ein großer Prophet, ein großer Mann, sondern das war der Messias, das war Gottes Sohn, das war Gott selbst. Ich lese weiter, Verse 43 bis 45. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm: Sieh zu, sage niemandem etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Dieses Wort, das hier mit Bedrohte übersetzt ist, oder ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, Bedrohte ist ein bisschen ungeschickt, weil es den Eindruck macht, dass es das Gleiche ist, was Jesus mit den Dämonen oder mit Krankheiten gemacht hat, weil es auch oft mit Bedrohte übersetzt ist. Es ist ein relativ seltenes Wort und deswegen ist die Bedeutung nicht so leicht zu bestimmen. Kommt noch vor in Markus 14, 5 und bei Johannes 11, Verse 33 und 38, das ist die Geschichte von Lazarus. Wörtlich bedeutet das Wort Schnauben. Es wird ursprünglich so über Pferde zum Beispiel verwendet. Daher kennt man das Wort Schnauben, glaube ich, ganz gut. Dann so ein bisschen übertragen, findet man es immer mal wieder, wenn jemand stark emotional sein Missfallen oder auch seine Wut, seine Verstimmung, seinen Unwillen ausdrückt. Jetzt ist es hier aber schwierig zu sehen, ja okay, über was könnte Jesus denn wütend gewesen sein oder über was könnte er sich denn aufgeregt haben? Der Aussätzige bzw. jetzt der Geheilte hat ja bisher nichts falsch gemacht, er hat alles richtig gemacht, er ist zu Jesus gekommen, er ist in der richtigen Einstellung, in der richtigen Haltung zu ihm gekommen, er hat sich vor Jesus gedemütigt und er hatte das Vertrauen und den Glauben, dass Jesus ihm helfen kann, und entsprechend hat Jesus ihn geheilt. Und auch wenn man liest, wie Jesus spricht, das kommt auch in der Übersetzung nicht so gut durch, wo es heißt, sage niemandem etwas, da ist es so eine doppelte Verneinung. Jetzt heißt doppelte Verneinung bei uns ja quasi wieder Bejahung, aber damals hat es, wenn man doppelt Nein sagt, die Russlanddeutschen kennen das, niemand nichts oder so, wird dann gerne gesagt, dann heißt es einfach, dass es eine besonders starke Verneinung ist. Sag auf keinen Fall zu irgendjemand irgendetwas. Also ein ganz, ganz deutliches, klares, starkes Verbot. Und in diesem Sinne können wir auch dieses Schnauben verstehen. Das ist einfach, ja, dass Jesus nicht einfach gesagt hat, ja, bitte sag's keinem weiter, sondern dass er energisch und deutlich gesprochen hat und es diesem Menschen klar gemacht hat, auch dadurch, wie er sich ausgedrückt hat, sagt das auf keinen Fall weiter. Also, Jesus hat das wirklich ganz, ganz deutlich gemacht, durch das, was er gesagt hat und durch das, wie er es gesagt hat. Und auch dieses, er schickte ihn fort, auch das ist wieder ein sehr, sehr starkes Wort. Jesus sagt dem Geheilten ganz klar, was er tun soll und was er nicht tun soll. Und das ist die zweite Lektion über den Willen, die wir heute mitnehmen wollen. Gottes Wille ist erkennbar. Und da steht weit vor allem anderen, was uns hilft, Gottes Willen zu erkennen, Gottes Wort. Wenn wir uns so in unserer Welt, in unserer Gesellschaft bewegen, aber auch immer mal wieder bei Christen, kommt es vor, dass Menschen so von sich sagen, ja, das fühlt sich irgendwie richtig an, ich habe Frieden darüber, dann macht man es einfach so. Aber wenn die Bibel etwas anderes sagt, dann kannst du dich noch so gut und noch so sicher und noch so überzeugt fühlen von dem, was du tust, dann ist es absolut sicher nicht Gottes Wille. Was auch noch sehr wichtig ist, um Gottes Willen zu erkennen, ist Gott zu fragen und auf seine Antwort zu warten. Wir sehen in der Bibel, besonders im Alten Testament, das ja anschaulicher ist als das Neue, viele Negativbeispiele, wo dieses Prinzip, Gott bei allem zu fragen und auf seine Antwort zu warten, nicht erfüllt wird. Zum Beispiel bei Mose, da war mal wieder Wasserknappheit. Mose wusste, ja, letztes Mal, als Wasserknappheit war, da war da so ein Felsen, habe ich mit dem Stock draufgehauen und schwupp ist das Wasser rausgekommen. Neue Situation, ja, jetzt brauche ich Gott ja nicht mehr fragen, was ich da machen soll, wenn Wasserknappheit ist und da ist ein Felsen. Ich weiß ja, wie es geht und er haut wieder drauf und es war genau falsch. Und es hat ihm vieles gekostet, dass er hier Gott nicht gefragt hat und ja, dieses Prinzip ignoriert hat. Oder nehmen wir Saul. Saul hat gewartet und gewartet und gewartet, bis der Samuel endlich mal kommt. Und die Situation wurde immer knapper und immer enger. Und irgendwann hat er gesagt, Mensch, irgendwann muss man jetzt halt mal was machen. Und dann hat er auch was gemacht. Und auch das hat ihm viel gekostet. Er hat Gott gefragt, aber nicht auf Gottes Antwort gewartet, sondern einfach was getan. Oder wenn wir uns die Könige anschauen, Asa ist da ein besonders gutes Beispiel. Am Anfang seines Lebens war er jemand, der wusste, boah, wie soll ich das hinkriegen? Ich bin jetzt König, was für eine Riesenverantwortung habe ich? Also frage ich am besten bei allem Gott, dass er mir irgendwie hilft, diese Riesenverantwortung zu schultern. Ja, später konnte er so zurückgucken, ja Mensch, ich war ja eigentlich ein ganz guter und erfolgreicher König. Und dann hat er seine Probleme so gelöst, dass er gesagt hat, naja, das kriege ich schon selber hin. Und auch das hat ihm wieder geschadet, dass er nicht Gott gefragt hat und nicht auf Gottes Antwort gewartet hat. Einige von euch waren auf der Konferenz für Gemeindegründung letztes Wochenende. Und da hat Wolfgang Bühne eine sehr interessante Geschichte von Wilhelm Busch erzählt. Und zwar, also ist er ein bekannter Prediger, die meisten haben wahrscheinlich schon mal was von ihm gehört. Und zwar war Wilhelm Busch zu der Zeit noch nicht in dem Weißen Haus, wo er später so seinen wirksamsten und wichtigsten Dienst verrichtet hat, sondern er war Pfarrer und hat sich so hauptsächlich mit Menschen beschäftigt, die im Bergbau tätig waren. Er war auch schon Mitarbeiter in diesem Weigelhaus und sein Vorgänger, der hat ihn dann irgendwann dazu gedrängt, als er schon im Sterben lag: Mensch Wilhelm, führ du doch meine Arbeit weiter. Und der Wilhelm Busch hat auch darüber gebetet, aber er hatte irgendwie noch kein Ja von Gott dafür bekommen. Gott hat ihm noch nicht deutlich gemacht: Jawohl, das ist der Weg, den ich für dich habe. Aber er wurde dann von diesem Prediger, von diesem Leiter dieses Weißen Hauses so sehr gedrängt, und er lag ja auch im Sterben und da wollte er nicht Nein sagen, hat er sich irgendwann breitschlagen lassen. Die Folge war, es lief alles den Bach runter. Nichts, was er angepackt hat, hat funktioniert. Und irgendwie ist es ihm dann klar geworden: Mensch, eigentlich habe ich halt Ja gesagt, um dem Menschen einen Gefallen zu tun, aber dass es Gottes Wille war, kann ich eigentlich nicht sagen. Und er fragte sich: Ja, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich ja doch schon in dieser Situation drinne. Und er hat sich Rat gesucht und hat auch gute Ratgeber gefunden. Dazu kommen wir gleich auch noch, dass es auch wichtig ist, um Gottes Willen zu erkennen, dass man auch nicht die Klappen zumacht und so seiner eigenen Überlegung folgt. Und ein Pastor hat ihm dann geraten: Bekenne das vor Gott, dass du falsch gelaufen bist, dass du nicht auf ihn gewartet hast und dass das ganz klar Handeln gegen Gottes Wille war, dass du damit gesündigt hast, dass du diese Aufgabe angenommen hast. Und dann bitte Gott um seine Gnade, dass er auf diesem Weg, auf dem du jetzt bist, trotzdem seinen Segen schenkt. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, ist Gott darauf eingegangen. Aber es war wichtig, dass Busch erstmal erkannt hat: Ich habe das ohne Gottes Willen gemacht und das war nicht okay und das muss ich auf jeden Fall vor Gott bereinigen. So, jetzt haben wir zwei wichtige Prinzipien: Gottes Willen zu erkennen, Gottes Wort, dann Gott zu fragen und auf seine Antwort zu warten. Dann, gerade schon angeklungen, es ist wichtig, auch besonders die Geschwister um Rat zu fragen, damit man sich nicht selbst in eine Sache verrennt, sondern auch von außen Ratschläge bekommt. Es ist auch gut, wenn man nicht nur die Leute aufsucht, von denen man weiß, die werden einem zustimmen, sondern einfach Leute, wo man erkennt, dass sie doch ein gewisses Format und auch eine gewisse Weisheit haben, dass Gott sie damit ausgestattet hat und dass es die Leute auch sind, von denen Gott möchte, dass man die um Rat fragt. Natürlich, Indizien sind auch offene Türen, also wo ergeben sich Möglichkeiten, wo ergeben sich keine Möglichkeiten, und ein Stück weit natürlich auch der Friede, den Gott uns schenkt, wie gesagt, im Zusammenhang mit allen anderen Prinzipien. Wenn irgendein anderes Prinzip verletzt wird, dann ist der innere Friede sicherlich nicht das Trumpfkriterium, aber solange Gott dir noch keine Freiheit und keinen Frieden geschenkt hat über die Sache, die du tun solltest, würde ich auch noch abwarten. Und so ist über diese Prinzipien Gottes Wille, wie gesagt, erkennbar. Dann lesen wir weiter. Was beauftragt Jesus den Geheilten, dass er jetzt tun soll? Er soll, wie gesagt, es nicht weitererzählen, sondern er soll zu den Priestern gehen und sich untersuchen lassen, ob er wirklich vom Aussatz gereinigt oder geheilt ist, und dann opfern. Also genau das, was das Alte Testament eben auch vorschreibt, was ein Aussätziger tun sollte. Und dann sagt Jesus ihnen zum Zeugnis. Und das ist schon wichtig. Also die Heilung findet nicht statt dadurch, dass der dann zum Priester geht, sondern es heißt ganz klar in Vers 42, dass der Aussätzige schon gereinigt ist. Er soll einfach zum Priester gehen, zum Zeugnis. Und der Aussätzige hatte auch eigentlich keine groß andere Wahl. Solange er nicht beim Priester gewesen ist, durfte er auf keinen Fall in die Gesellschaft wieder zurückkehren. Und so war es auch ganz normal, dass Jesus quasi diesen Rat gegeben hat. Aber es ist doch noch mehr, dieses Zeugnis, von dem wir eben gelesen haben. Zum einen ist es ein Zeugnis an die religiösen Führer damals. Achtung, da ist einer, der tut Wunder, von denen wir noch nie was gesehen und gehört haben. Durch diesen Jesus handelt Gott ganz außergewöhnlich. Das konnte der Aussätzige den Priestern bezeugen. Und er konnte ihn auch bezeugen, der Jesus, das ist nicht einfach irgendein Revolutionär, der sich nicht an das Alte Testament hält, sondern das ist einer, der genau das tut, was es ihm vorschreibt und der mich hier hingeschickt hat, genauso wie es das Alte Testament sagt. So, soweit der Plan. Was macht der Geheilte? Der hat noch eine viel bessere Idee, als er jetzt erst noch hier nach Jerusalem zu gehen und dann irgendwie sich mit den Priestern rumzuschlagen und da noch ein Opfer zu bringen. Ist ja auch teuer, so ein zwei Lämmer sich da zu kaufen und so weiter und so fort. Mensch, das ist doch so klasse, was mir passiert ist. Das müssen alle wissen. Das ist so, das hat doch noch kein Mensch gesehen, dass ein Aussätziger geheilt worden ist. Ist das nicht wunderbar? Und wenn wir das so lesen, er gibt Gott die Ehre, erzählt den Menschen, wie groß Jesus ist, ist doch wunderbar. Halleluja. Oder halt doch nicht. Und das ist die dritte Lektion, die wir heute mitnehmen wollen. Auch frommer Eigenwille ist schädlicher Ungehorsam. Es ist schon immer mal wieder so, dass wir Gottes Willen nicht so ganz verstehen. Also wir wissen, Gott sagt, tu das und das. Aber dann kommt die Überlegung, ja, aber Gottes Wille ist doch immer gut. Und irgendwie sehe ich nicht, wenn ich jetzt das tue, was Gott mir vorschreibt, inwieweit das gut sein soll. Ist das nicht zu hart, was da steht? Ist es nicht besser, wenn ich es doch ein bisschen anders mache? Vielleicht muss man diesen Text auch ein bisschen so und ein bisschen so einordnen und der trifft ja auf meine Situation gar nicht so richtig zu. Wenn ich mich jetzt ein bisschen anders verhalten, ist das doch eigentlich viel besser für das Reich Gottes und das ist doch ein viel besseres Zeugnis, was wir damit in Wirklichkeit meinen. Die Menschen finden es besser, aber so reden wir es das dann schön, ist besser für das Reich Gottes, besseres Zeugnis. Ja, und die Wurzel von diesem falschen Denken ist, dass wir anfangen und uns überlegen, was gut ist. Und dann sagen wir, was dem Guten dient, das ist Gottes Wille. Das ist der Knackpunkt. Das andere, dieses ganze schön Rumreden, was alle mitbekommen, wie schön wir uns verkaufen und rechtfertigen können. Der Knackpunkt ist, wir bestimmen zuerst, was gut ist und alles, was diesem Guten dient, ist Gottes Wille. Aber es ist nicht so. Gottes Wille ist Gottes Wille. Und gut ist es nicht, weil ich es als gut erkenne, sondern gut ist es, weil es Gottes Wille ist und weil er weiß, was gut ist und nicht, was ich mir in meiner Verblendung einbilde, was gut ist. Eine kurze Anekdote zur Erläuterung. Ein älterer Seemann, der immer mal wieder auf dem Meer verloren gegangen ist und wo seine Freunde immer viel Sorgen mit ihm hatten, die haben ihm eines Tages einen Kompass geschenkt und ihn doch gebeten, den auch zu benutzen. Und als er dann das nächste Mal auf sein Schiff gegangen ist, hat er auch tatsächlich den Ratschlag angenommen und diesen Kompass mitgenommen. Und es war dann wieder mal so, irgendwann war er verwirrt und scheinbar konnte er sich mit den Sternen nicht so gut navigieren oder vielleicht war es auch bewölkt. Das weiß ich jetzt nicht im Detail, auf jeden Fall den Kompass hatte er ja noch. Und er ist dann halt wieder verloren gegangen auf der See und seine Freunde haben ihn gesucht und dann irgendwann sein Boot gefunden. Und dann fragen sie ihn, ja, warum hast du den Kompass denn nicht verwendet? Du hättest uns wieder so viel Mühe ersparen können, wenn du den verwendet hättest. Und dann sagt der Seemann, ja, ich habe es ja versucht und ich wollte nach Norden. Aber immer wenn ich versucht habe, dass die Nadel so nach Norden zeigt, hat die immer nach Südosten gezeigt. Ja, wenn wir halt selber wissen, wo Norden ist, dann reden wir uns alles andere schön und bringen uns in jede Menge Schwierigkeiten. Wie gesagt, auch frommer Eigenwille ist schädlicher Ungehorsam. Jetzt komme ich auf ein Gebiet, auf dem ich mich noch relativ unsicher bewege und bei dem ich auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe, nämlich Bibelstellen sehr stark bildhaft auszulegen. Und durch diese etwas skeptische Tendenz habe ich meinem Hauskreisleiter auch das ein oder andere Mal Mühe gemacht früher. Das ist mir mittlerweile doch bewusst geworden. Mir ging es einfach oft so, naja, wenn das nicht deutlich ist aus der Bibel, dann schien mir das oft so ein bisschen willkürlich, wenn Sachen bildhaft ausgelegt werden. Aber die folgende Sache, ich glaube, die ist dann doch ganz gut belegt und Benedikt Peters sieht die Parallele auch so, und zwar zwischen Aussatz und Eigenwillen. Wenn wir uns die Geschichten in der Bibel anschauen, in denen die Rede vom Aussatz ist, dann finden wir immer wieder diese erstaunliche Parallele. Bei jeder Geschichte von Aussatz ist es deutlich, wie sie im Zusammenhang steht mit menschlichem Eigenwillen. Da ist zum Ersten Miriams Aufstand. Miriam sagt sich, ja, Mose, warum bist eigentlich nur du unser Führer? Wir, deine Geschwister, Aaron und ich, wir sind doch auch prophetisch von Gott begabt und Gott hat uns doch auch eingesetzt und uns Aufgaben gegeben. Also ich sehe das irgendwie nicht so, dass du hier der alleinige Führer bist. Dass Gott das ganz deutlich gesagt hat, das war ihr dann auch egal. Es war eben ihr Eigenwille, ihre eigenwillige Revolution, und die Strafe dafür war dann eben Aussatz. Und es war dann gerade Mose, der für sie gebeten hat, sodass sie von ihrem Aussatz dann später wieder geheilt wurde. Dann dieser Syrer Naaman, der zu Elia oder Elisa kommt, weiß ich jetzt nicht auswendig, einer der beiden. Und dann kommt er da zu ihm hin und der lässt ihm nur ausrichten, begegnet ihm noch nicht mal selber, diesem großen Heerführer, der Prophet schickt nur seinen Diener dahin und sagt dann, ja, wenn du vom Aussatz geheilt werden willst, dann wasch dich da 7-mal im Jordan. Und dem gefällt das gar nicht. Ich bin so ein hoher Mann und der begegnet mir noch nicht mal persönlich und in dem Dreckwasser soll ich mich waschen? Wir haben viel bessere Heilquellen bei uns zu Hause. Das kann es ja wohl nicht sein. Auch er steht mit seinem Eigenwillen wieder seinem eigenen Heil im Weg. Lässt sich zum Glück später noch überzeugen, also die Geschichte geht gut aus, aber auch hier wieder Aussatz und Eigenwille. Später der König Usia konnte schon mit Recht über sich sagen, dass kein anderer König Judas jemals so erfolgreich war wie er. Unter keinem anderen König ging es seinem Volk so gut. Was hat er daraus geschlossen? Mensch, ich bin echt ein Guter und ich bin ja auch gottgefällig. Was habe ich schon mit Gott alles erlebt und was hat Gott mir für einen Segen geschenkt? Das heißt, Gott steht hinter mir. Und als jemand, den Gott so gut findet, habe ich ja auch sicher das Recht, in den Tempel zu gehen und da zu opfern. Dass die Vorschriften sagen, nur die Priester dürfen das. Komm, das ist jetzt ein bisschen unwichtig, ich gehe dahin und bringe selber mein Opfer. Ja, bei ihm bricht Aussatz aus. Auch er hat seinen Eigenwillen gegen das gestellt, was Gott gesagt hat. Und auch unser Aussätziger hier in dieser Geschichte, wenn wir so von Jesu Heilungsgeschichten hören und lesen, dann denken wir immer, ja, Jesus hat Millionen Menschen geheilt und es gibt ja diese zusammenfassenden Erzählungen, wo es auch heißt, Jesus hat noch viel mehr geheilt als die konkreten Berichte, die wir haben. Aber wir haben eigentlich nur zwei Situationen, wo konkret berichtet wird, dass Jesus Aussätzige heilt, und eben auch hier in dieser Geschichte ist es wieder so, dass er davon überzeugt ist, ja, zu den Priestern gehen und da opfern, das kann ich ja alles noch machen, aber es ist doch jetzt viel wichtiger, mal weiterzuerzählen, wie cool das ist, dass Jesus mich geheilt hat. Und bestimmt hatte er darüber auch seinen inneren Frieden und das hat das mit Freude und Freimut getan. Und was wir aus diesen ganzen Parallelen schon mitnehmen können und sollen als vierte Lektion, ist, dass Eigenwille wie Aussatz ist. Und Aussatz hat zwei Hauptmerkmale. Das erste, der Aussatz entstellt. Das ist klar, ne? Das sieht man dann bei den Menschen, dass sie Aussatz haben. Er entstellt. Von der Schöpfung haben wir das auch schon gehört. Sie wurde sehr gut geschaffen. Dann kamen die Menschen mit ihrer Sünde und haben die Welt entstellt. Man könnte über die heutige Welt nicht mehr sagen, dass sie sehr gut ist. Und das zweite ist, Aussatz breitet sich aus. Er breitet sich in unserem eigenen Leben aus. Wenn wir uns das so angewöhnt haben, dass wir so unsere eigenen Entscheidungen treffen und Gottes Wort hier und da so ein bisschen umbiegen und uns selbst zu überlegen, was denn eigentlich das Beste war, dann wird das unser Leben immer mehr prägen. Und wenn wir eigenwillig vorgehen, die Gefahr ist natürlich besonders bei der Leitung, auch da in der Gemeinde, auch da wird sich das immer weiter ausbreiten, dass man sieht, naja, die machen irgendwie irgendwas, was sie gerade gut finden und über Gottes Wort, da scheren die sich nicht so drum und die haben ja eh die Auslegungsvollmacht, also es sind ja die wichtigen Leute da vorne, dann machen das alle anderen auch so. Ja, dann biege ich mir das halt auch alles irgendwie so zurecht und treffe meine eigenen Entscheidungen. Also Aussatz breitet sich aus und darin entspricht der Aussatz dem Sauerteig und vom Sauerteig lesen wir in 1. Korinther 5, dass wir ihn von Anfang an ausfegen sollen. Nochmal zurück zur Geschichte. Was ist die Folge davon, dass dieser Aussätzige, jetzt mittlerweile Geheilte, seine Geschichte allen Leuten erzählt? Jesus ist jetzt nicht nur gezwungen, Kapernaum zu meiden, weil da der Hype so groß ist, sondern auch alle Städte in der galiläischen Gegend. Überall ist der Hype so groß, dass die Leute gar nicht mehr verstehen, worum es eigentlich geht. Es ist nur noch Interesse an Sensation und das ist kein Nährboden mehr, um seine Lehren weiterzugeben und dort zu wirken. Aus Lukas 5, Vers 16 erzählt die gleiche Geschichte, wissen wir, dass sich Jesus zurückgezogen hat, um zu beten in dieser Situation, wo es ihm verwehrt war, weiterhin öffentlich zu wirken. Wir beobachten das immer wieder im Leben von Jesus, obwohl er ja Jesus war, obwohl er Gott war, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, um den Vater um Wegweisung zu bitten. Und er sagt auch über sich selbst, dass er nichts aus sich selbst heraus tut, sondern alles aus dem Vater. Das heißt, er nimmt diese Situation. Er hat dem Aussätzigen gesagt, tu das nicht. Der Aussätzige tut's. Die Folge ist, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen kann. Was macht Jesus? Er guckt, was ist das Beste, was ich jetzt mit dieser Situation machen kann. Vielleicht ist es bei uns manchmal auch so. Wir sind gehindert an den Dingen, die eigentlich richtig wären und die dran sind, aus irgendwelchen Umständen, was auch immer es ist. Vielleicht ist es auch ganz konkret der geistliche Dienst, an dem wir gehindert sind. Dann möchte ich kurz auf Prediger 3, Verse 1 und 5 hinweisen. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und dann eben Vers 5, Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln. Jesus hat erkannt, also jetzt, und das, dieses Bild ist ja nicht schwer zu verstehen, also das kriegt dann selbst ich noch hin. Steine werfen kann ich offensichtlich im Moment nicht. Ich kann meinen Dienst nicht ausüben. Also ist es Zeit dafür, Steine zu sammeln. Das heißt, er nimmt sich viel Zeit, um vor Gott zu kommen, um aufzutanken, um mit ihm in Verbindung zu sein und von ihm Wegweisung für den weiteren Dienst zu erfahren, bis es dann eben wieder die Gelegenheit gibt, den Dienst auszuüben. Und deswegen, ich glaube, es ist auch oft in unserem Leben irgendwie so, dass wir denken, Mensch, eigentlich müsste es doch jetzt so und so laufen und dann kommen irgendwelche hindernden Umstände rein. dass wir nicht daran stehen bleiben. Mensch, jetzt sind die Umstände so schlecht, ich bin daran gehindert, das zu tun, was ich denke, was richtig wäre, was dran wäre. Dann können wir uns jetzt darin versteifen und da auch ein bisschen sauer werden, vielleicht auch gerechtfertigt. Aber doch nicht dabei stehen zu bleiben, sondern Gottes Perspektive zu sehen. Es nützt jetzt nichts, dem nachzutrauern, dass ich nicht weiterwirken kann, sondern zu fragen, okay, was ist jetzt dran? Wie Jesus erkannt hat, dass es jetzt dran war, sich zurückzuziehen zum Gebet. Und woher wissen wir denn, was Gott nicht doch noch an uns korrigieren muss, bevor er uns wieder raus auf das Feld schicken kann? Bei Jesus musste er natürlich nichts korrigieren, er musste ihn nur eben ja quasi führen und ihn stärken, aber bei uns ist es ja auch ganz wichtig, dass wir solche Phasen, in denen wir vielleicht nicht so viel tun können, wie wir gerne wollten, uns die Zeit nehmen für so Sachen wie geistliches Wachstum, für charakterliche Formung. Denn was will Gott zum Beispiel mit einem faulen Arbeiter? Dann sollte derjenige, der sich als Arbeiter sieht, doch erstmal angewöhnen, fleißig zu sein. Was will er mit einem nachlässigen Prüfer? Was will er mit einem scharfen Seelsorger? Was will er mit einem unbelehrbaren Lehrer? Und so ist es immer wieder doch so, dass Gott gewisse Zeiten auch in unser Leben stellt, wo wir lernen müssen und wo wir an uns arbeiten müssen, bevor wir dann wieder die Möglichkeit haben zu wirken. Die Lehre daraus, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, das formulieren. Ich habe es so ausgedrückt, Gottes Wille ist auch dann gut, wenn es Plan B ist. Wäre es nicht wunderbar gewesen, wenn es den Sündenfall nicht gegeben hätte? Aber es hat ihn nun mal gegeben und Gott ermöglicht uns die Rettung aus unserem selbstverschuldeten Schlamassel. Und wäre es nicht super gewesen, wenn dieser Geheilte da nicht rumgeplappert hätte? Wie viel hätte Jesus bewirken können? Aber es bringt nun mal jetzt nichts, darüber zu sinnieren. Auch für diese neue Situation, für diese suboptimale Situation hat Gott einen Plan. Also verschwenden wir nicht unsere Zeit damit, dass Plan A nicht funktioniert, sondern verpassen wir dadurch nicht Gottes Plan B, der jetzt eben für die aktuelle Situation relevant ist. Ich fasse die Punkte nochmal zusammen, die 5 Lektionen, die ich genannt habe, über Gottes Willen und unseren Eigenwillen. Erste Lektion, Gottes Wille ist immer gut für uns. Zweitens, Gottes Wille ist erkennbar. Drittens, auch frommer Eigenwille ist schädlicher Ungehorsam. Viertens, Eigenwille ist wie Aussatz. Fünftens, Gottes Wille ist auch gut, wenn es Plan B ist. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Ja, Herr, danke, dass dein Wille für uns immer gut ist, weil du ja die Übersicht hast, weil du weißt, was uns wirklich am Ende zum Guten dient, Herr. Und wenn wir unsere Wege gehen, dann laufen wir in die Irre. Deswegen hilf uns doch, dass wir auch unser Denken ändern, dass es uns wichtig ist, deinen Willen zu erkennen und nicht vorschnell das zu tun, was uns lieb ist. Hilf uns, dass wir nicht denken, wir kriegen alles irgendwie selbst hin oder dass wir uns auch die Dinge nicht schönreden, sondern dass wir uns wirklich sorgfältig Gedanken machen über das, was du willst und dass wir dann auch die Bereitschaft haben, das zu tun, Herr, dass wir nicht sagen, ja, jetzt wissen wir es, aber ich will es nicht oder ich kann es nicht, sondern dass wir darin wachsen zu tun, was du von uns möchtest. Amen.